Domradio. Das Thema.
Podcast.
Heute mit Matthias Frieber, Mikrofon. Unser Thema heißt heute Berufung in der Sackgasse. Es geht um die Zukunft des Priesterberufs. Wir wollen einige Fragen stellen und Antworten bekommen dazu von verschiedenen Gesprächspartnern, unter anderem vom Regens des Münsteraner Priesterseminars. Und jetzt gleich steigen wir mal ganz grundlegend in dieses Thema ein. Schön, dass Sie dabei sind. Zwischen dem vierten Sonntag der Osterzeit, dem Sonntag des Guten Hirten, über Pfingsten bis hin zum Herz-Jesu-Fest finden in den allermeisten der deutschen Bistümer und der Bistümer weltweit die Priesterweihen statt. Das macht schon deutlich, welches Bild mit einem Priester verbunden wird. Der gute Hirte, der den Heiligen Geist in besonderer Weise empfängt und der eine ganz enge Beziehung zu Jesus Christus hat. Jan-Henrik Stehns aus unserer Theologieredaktion. Trifft es das? Ist das unser Priesterbild?
Ja, so kann man das schon sehen. Also es gibt ja auch analog zum Bischofsstab, zum Hirtenstab auch noch so eine etwas verkleinerte Form, nämlich der Pfarrersstab, der Gemeindepfarrer, der Priester als Vertretung vor Ort anstelle des Bischofs, der nun nicht überall in seiner Diözese sein kann. Der Begriff Pastor auch von Hirt kommt daher. Das heißt also, es stimmt schon, er ist derjenige eben, der einmal für die Verkündigung des Evangeliums, aber die Spendung der Sakramente zuständig ist und natürlich auch für die Seelsorge.
Wo kommt das her, dass sich dieses Amt des Priesters, des Pfarrers ausgebildet hat?
Ja, das Priesteramt selbst ist in der Tat noch gar nicht so alt wie die anderen Ämter der katholischen Kirche, wie zum Beispiel das Bischofsamt oder das Diakonenamt. Man muss das so sehen. Priester, das ist etwas, was es auch schon zu vorchristlicher Zeit gegeben hat. Wir kennen zum Beispiel aus dem Alten Testament der Priester, der das Opfer darbringt im Tempel. Das heißt also, der Vermittler, der die Vermittlerrolle zwischen Gott und den Gläubigen spielt. Auch in anderen Religionen ist also tatsächlich eben der Priester die Vermittlungsposition zwischen der Gottheit und den Gläubigen. Und die frühen Christen selbst, die brauchten hier keinen Priester, weil Jesus Christus selbst als Hohepriester bezeichnet worden ist, so lesen wie das in den neutestamentlichen Texten, der sich selbst als Opfer dargebracht hat. Insofern war diese Priesterrolle so im Frühchristentum noch gar nicht so präsent. Und das hat sich erst später so im 2. Jahrhundert etwa herausgebildet aus der Person oder aus der Bezeichnung Presbyter, nämlich eben Ältester oder Gemeindevorsteher. Daraus hat sich das Wort Priester hervorgebildet. Und insofern hat sich dann mit der Weiterentwicklung der Kirche, der Expansion nach der Anerkennung durch das Mailänder Toleranzedikt herausgebildet, dass eben sich Strukturen gebildet haben, wo dann auch die Ämter der Bischöfe, Priester und Diakone dann stärker hervorgetreten sind.
Welche biblischen Grundlagen gibt es für das Priesteramt? Alles hat ja irgendwo eine Basis, einen Grund in der Heiligen Schrift eigentlich.
Ja, der Grund liegt in Jesus Christus selbst. Jesus Christus, der selbst eben der als hoher Priester gilt, der die Vermittlung zu Gott ist. Er sagt ja selbst, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und der Priester, der jetzt nun in der Eucharistie, darin kommt das Ganze ja zusammen. Der Prototyp der Eucharistie wird in der Apostelgeschichte als Brotbrechen bezeichnet. Dazu kommt die Gemeinde zusammen und der Priester, der nun in persona Christi selbst mit der Gemeinde diese Eucharistie feiert und damit Christus repräsentiert und damit auch in den anderen Sakramenten, die der Priester spendet, also zum Beispiel die Vergebung der Sünden im Sakrament der Beichte. Da geht es ja auch auf die entsprechende Stelle Matthäus-Evangelium zurück. Wem ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben. Das heißt also, hier ist der Priester mit einer Vollmacht ausgestattet, die Jesus Christus selbst ausgesprochen hat.
Ist das auch der Grund, warum er so eine hervorgehobene, eine besondere Stellung hat?
Das kann man durchaus sagen. Es ist tatsächlich so, also sogar das Zweite Vatikanische Konzil, das ja einerseits wieder das allgemeine Priestertum aller Gläubigen hervorhebt, sagt aber gleichzeitig auch, dass Kleriker und Laien oder Priester und Laien wesensverschieden sind, aber aufeinander zugeordnet. Das heißt also, man darf sie nicht voneinander trennen, aber sie sind trotzdem in ihrem Wesen verschieden, weil der Priester tatsächlich durch die Weihe diese Vollmacht erhält, von Jesus Christus selbst in seiner Person zu handeln, sei es nun in der Feier der Eucharistie oder beim Spenden der anderen Sakramente, wie zum Beispiel bei der Beichte.
Das heißt, das sind seine eigentlich grundlegenden Aufgaben, die Spendung der Sakramente, die Verkündigung des Evangeliums, in gewissem Sinne die Vertretung des Bischofs. Aber ein Priester hat heutzutage ja noch viele, viele andere Aufgaben. Er ist der Seelsorger, der mit den Menschen spricht, er muss viel organisieren, auch im Bereich. Wie kann man denn die Aufgaben eines Priesters charakterisieren eigentlich?
Ja, man kann schon sagen, er ist der Vorsteher oder er ist der Leiter seiner Gemeinde, als Pfarrer jetzt vor allem. Ja, das heißt also tatsächlich, so haben wir es ja auch, wenn darüber sehr viel gestritten wird und auch in Zeiten von Priestermangel eben auch überlegt wird, wie können wir hier unsere Priester entlasten in den vielen Aufgaben, die ihnen zukommen, dass sie tatsächlich wieder die Aufgaben verstärkt übernehmen können, für die sie ursprünglich ja eigentlich geweiht sind, nämlich Spendung der Sakramente, Katechese etc., also Verkündigung des Evangeliums, dass man zum Beispiel das Administrative ihnen etwas stärker abnimmt und das eben mit Menschen besetzt, die das vielleicht besser können, weil sie es studiert haben oder weil sie es aus der eigenen Berufserfahrung kennen.
Ein Wort gehört zwingend zum Priesterberuf dazu, das heißt Berufung. Inwieweit braucht man eine spezielle Berufung, um zu diesem Amt eben berufen zu sein?
Das ist eine Frage, die sich eigentlich jeder selbst stellen muss. Es gibt natürlich kein Recht auf Priesterweihe, weder für Männer noch für Frauen, sondern es ist immer eine Entscheidung des Bischofs, wen er zum Priester weiht. Deswegen geht dem Ganzen natürlich auch ein sehr langer Prüfungsprozess voran. Im Regelfall ist es ja so, dass die Priesteramtskandidaten gemeinsam studieren und auch während dieser Zeit gemeinsam in einem Konvikt wohnen, während dieser Zeit natürlich auch geformt werden und der Regens oder beziehungsweise der Direktor, je nachdem wie der Leiter dieser Institution genannt wird, sie dabei auch beobachtet und auch mit ihnen spricht und damit eben zum Beispiel keine Berufung aus irgendwelchen falschen Hintergedanken erfolgt. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Formen von Berufung oder Vorstellungen vom Priesterberuf und insofern tatsächlich Berufung ist etwas, wo sich jeder selbst prüfen muss, wo jeder auch vielleicht mit einem geistlichen Begleiter sprechen sollte, aber es ist dann aber auch ein sehr, sehr langer Prüfungsprozess, der hin schließlich dann bis zur Priesterweihe geht.
Domradio, das Thema.
Wer Priester werden möchte, der hört vorher den Ruf Gottes. Der wird berufen, der fühlt sich berufen. Darüber haben wir hier vor wenigen Tagen im Domradio mit Michael Schmidt gesprochen. Er wird in wenigen Wochen zum Priester geweiht werden im Kölner Dom.
So eine Berufung, da geht es erstmal, glaube ich, darum, dass man seinen Weg im Leben mit Gott findet und daraus eben sein Leben herausgestaltet. Und das kann eben, glaube ich, sehr vieles sein. Das kann eben Pastoralreferent, Pastoralreferentin oder auch Lehrer, Lehrerin sein. Eben vieles kann es sein, wo man eben seinen Beitrag in dieser Welt ausführt, um eben, ich sag jetzt mal, die Botschaft Jesu in diese Welt zu bringen. Ich glaube, dass mein Weg es ist, Priester zu werden, um genau das zu verwirklichen, um genau das zu tun.
Ein Moment, in dem er auf einmal seine Berufung gespürt hat, also ein Berufungserlebnis, das gab es bei Michael Schmidt in dieser Form nicht.
Es gibt Menschen, die haben so dieses einmalige Erlebnis, aus dem sie heraus dann ihr Leben gestalten. Ich habe das jetzt so nicht. Bei mir war das tatsächlich so ein längerer Prozess. Es gab entscheidende Wegmarken, zum Beispiel, dass ich irgendwann, da war ich so 15, 16, zum ersten Mal bewusst an einer Priesterweihe teilgenommen habe und erlebt habe, wie junge Menschen, die ich auch persönlich kannte oder auch immer noch kenne, sich ganz bewusst dafür entschieden haben, ihr Leben aus Gott heraus zu gestalten. Und das hat mich damals total fasziniert. Das war aber nicht das einzige und entscheidende Erlebnis. Da hat viel noch dazugehört.
Damit meint Michael Schmidt vor allem die Begegnung mit Menschen.
Wie Jesus Gottes Wort sozusagen in Mensch geworden ist, so glaube ich auch, dass das Wort Gottes nur durch Menschen weitergegeben kann. Und auch das ist immer irgendwie nur durch Menschen erfahrbar. Und ich habe eben zufällig mehr oder weniger Menschen kennengelernt, die sich damals auf den Weg gemacht haben. Daraus haben sich Gespräche und später sogar Freundschaften entwickelt. Und das war für mich ganz entscheidend. Und vielleicht habe ich das lange Zeit gar nicht gemerkt, dass das mein Weg ist. Ich brauchte erstmal so vielleicht ganz subtile Hinweise. Ja, so kam das eigentlich.
Jetzt steht also im Sommer die Priesterweihe im Kölner Dom an. Der große Tag nach so vielen Jahren Studium. Ein Tag, der in gewissem Sinne auch mit dem Hochzeitstag vergleichbar ist, sagt Michael Schmidt.
So ein bisschen kann man das vergleichen mit einer Hochzeit. Es ist also sozusagen der Punkt, wo man sozusagen sich wirklich dann auch festlegt und entscheidet. Jetzt ist es bei mir ein klein wenig anders. Ich bin ja schon Diakon. Das heißt, ich habe mich im Grunde schon entschieden mit der Diakonenweihe. Das war für mich eigentlich so der eigentlich entscheidende Tag, weil da verspricht man sozusagen die entscheidenden Dinge. Gehorsam, man verspricht auch ehelos zu leben, all diese Dinge, ein Leben aus dem Gebet herauszuführen, diese Dinge verspricht man schon da. Und trotzdem ist natürlich so die Priesterweihe das, worauf ich hin die ganze Zeit gelebt und, ich sag mal, gearbeitet habe. Und das ist jetzt schon der Höhepunkt, aber auch nicht der Endpunkt. Also das ist jetzt keine lineare Linie. Ich habe irgendwann mal angefangen mit dem Studium und jetzt kommt die Priesterweihe. Mein Leben endet ja nicht danach, sondern dann beginnt eigentlich erst das Leben, was ich führen möchte.
Der entscheidende Tag auf dem Weg dorthin, also die Diakonenweihe, da spürte Michael Schmidt auch eine große Aufregung, wie er uns im Interview erzählt hat, und erinnert sich vor allem an den Moment, als er lang ausgestreckt während der Allerheiligen Litanei auf dem Boden lag.
Das ist, glaube ich, auch so mit bei der Diakonweihe, zumindest so ging das mir, war einer der emotionalsten Momente, wenn man da auf dem Boden liegt und sozusagen wirklich mit seinem ganzen Körper verspricht, mit seinem ganzen Leib, mit seiner ganzen Seele verspricht, dass man sich natürlich dem Bischof, aber der Bischof steht ja dann immer auch für Jesus, dass man sich dem wirklich sein Leben verspricht und dem hingibt. Und das ist dann wirklich ein radikales, äußeres Zeichen nochmal dafür, dass man sich sozusagen auch verfügbar macht für den Auftrag, den man von Gott hat, dem man auch selber freien Willens, das finde ich ist immer ganz entscheidend, nachgehen möchte.
Diakon Michael Schmidt bei uns im Domradio-Interview. In wenigen Wochen, genauer gesagt am Herz-Jesu-Fest am 23. Juni, wird er nachmittags im Kölner Dom zum Priester geweiht. Sie können live dabei sein bei uns in Bild und Ton, bei uns im Internet auf domradio.de. Und dort finden Sie auch weitere Informationen zur Priesterweihe und auch das Interview mit Michael Schmidt können Sie dort noch einmal ganz in Ruhe nachlesen, wenn Sie möchten. Aus, Amen, Ende. Ende aber mit Fragezeichen versehen. Mit diesem Titel hat Thomas Frings, ehemaliger Pfarrer aus Münster, ein Buch geschrieben, in dem er seine Erfahrung und seinen Weg beschreibt. Der Untertitel: So kann ich nicht mehr Pfarrer sein. Vor gut einem Jahr hat er nämlich bundesweit beachtet, seine Arbeit in einer Pfarrei in Münster aufgegeben, ein bisschen entnervt von den Verhältnissen, ratlos, welche Antworten er auf die Herausforderung der aktuellen Zeit noch geben kann. Inzwischen lebt Thomas Frings in einem Kloster an der deutsch-niederländischen Grenze. Nach seinem Rückzug aus Münster hat er hier im Domradio ausführlich Stellung bezogen zu seiner Situation und zur Situation der Kirche. Seine Bestandsaufnahme?
Ich glaube, dass wir gar keine Kirchenkrise haben, sondern dass wir eine Glaubens- und Gotteskrise haben. Wir erleben sie sichtbar in der Krise der Kirche dann. Das ist aber nachgeordnet. Solange wir dann aber an der Kirchenkrise arbeiten und versuchen, Kirche attraktiver zu machen, da zu arbeiten, was auch nicht falsch ist, gehen wir, glaube ich, aber am wesentlichen Problem vorbei. Wenn wir den Rohrbruch haben und versuchen immer nur den Kran zuzudrehen oder am Kran zu arbeiten, wird uns das Haus trotzdem unter Wasser laufen. Und ich glaube, die Krise liegt tiefer.
Kritik übt Frings aber nicht an der Gesellschaft und an den Menschen. Vor allem sieht er Defizite in der Kirche selbst, in der Art und Weise, wie verkündigt wird. Strukturreformen, Pastoralpläne, Zukunftsbilder, die Kirche debattiere sich um Kopf und Kragen, sagt er, ohne dass sich Wesentliches ändert. Was ihn auch nervt, ist das Beklagen der eigenen Situation.
Wenn 95% oder 90% schon nicht kommen, das sind viele. Und es verrät uns aber etwas, dass wir sagen, ja, für uns ist das wichtig, für mich auch. Aber ich muss realisieren, dass es für die allermeisten vollständig unwichtig ist. Aber dann sollten wir es auch sagen, für die allerwenigsten ist das der Gottesdienst. Aber wie hört sich das an, wie liest sich das, wenn wir das selber in unser Programm schon reinschreiben? Da würde ich sagen, es liest sich ehrlich.
Thomas Frings ist engagierter Priester, der an seiner Kirche hängt, von der er überzeugt ist, dass sie auch ein weiter toller Ort für die Sehnsüchte der Menschen sein könnte, aber nicht als Ausverkauf dessen, was ihr Kern ist, also die Liturgie und die Sakramente. Und deshalb findet er ganz und gar nicht gut, was sich viele Gemeinden heute auf die Fahnen schreiben. An einem Wort stört er sich besonders.
Was heißt das denn? Wir wollen offene Gemeinde sein. Nennt man ein paar konkrete Beispiele. Schwule, Lesben. Könnte so jemand bei uns Pfarrgemeinderatsvorsitzender werden, der offen schwul lebt? Was heißt denn offene Gemeinde? Der Begriff ist so schillernd, da können Sie gar nichts mit anfangen. Wir wollen bunt sein. Wir wollen Glauben leben. Ja, das haben wir doch bisher immer schon gemacht. Aber es muss doch konkreter werden. Und ich glaube, dass wir in konkreten Dingen uns ändern müssen.
Priester und Gemeinden sind heutzutage aber auch tagtäglich konfrontiert mit dem säkularen Umfeld, mit Menschen, die keine Ahnung mehr vom Glauben haben, die auch nicht mehr wissen, wie Gottesdienst und Kirche funktionieren.
Auf der einen Seite sagen wir, die Volkskirche gibt es nicht mehr. Aber gerade die Fernstehenden fordern von uns volkskirchliche Traditionen ein, ohne sie mitzutragen. Indem sie sagen, unser Kind ist im dritten Schuljahr, wir möchten gerne ein Jahr Volkskirche feiern mit ihnen, nämlich Kommunion. Wir haben nichts mit ihnen zu tun, wir kommen weder vorher noch nachher, wollen aber einmal das Gefühl haben, wieder von 19. Jahrhundert.
Thomas Frings, früher Pfarrer in Heiligkreuz in Münster mit seiner kritischen Bestandsaufnahme der Situation der Kirche. Er hat für sich keine Antwort gefunden auf diese Herausforderung, hat inzwischen ein Buch geschrieben, Aus Ende Amen heißt es, und er lebt in einem Kloster an der deutsch-niederländischen Grenze. Thomas Frings ist aber keinesfalls fertig mit der Kirche, auch nicht mit dem Priesterberuf. Ich sage Aus und Amen, schreibt er im Vorwort des Buches, aber eben nicht Ende, denn ich liebe diese Kirche. Wie das alltägliche Leben eines Pfarrers abläuft, das wollen wir gleich jetzt nochmal ausführlich besprechen hier im Domradio-Thema.
Domradio. Das Thema.
Zur Zukunft des Priesterberufs, darüber kann man aber natürlich nur sprechen, wenn wir in den Alltag in den Gemeinden schauen. Und das tun wir mit einem, der selbst eine große Pfarrei leitet, zu der mehrere Kirchen gehören. Christoph Wichmann ist Propst in Oberhausen. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Gibt es das überhaupt Alltag bei einem Priester?
Ehrlich gesagt, nein. Mein Tag unterscheidet sich natürlich in vielen Facetten. Kein Tag ist wie der andere. Es gibt eine gewisse Grundstruktur, natürlich auch durch das Stundengebet und die Heilige Messe geprägt. Aber die anderen Dinge, die am Tag so anfallen, sind wirklich sehr facettenreich und völlig unterschiedlich. Deswegen kann ich nicht sagen, dass sich irgendwie da eine Monotonie erkennen lässt, sondern alles ist immer anders.
Empfinden Sie das denn auch als Arbeitstag im klassischen Sinne? Also zählen Sie manchmal auch die Arbeitsstunden, die Sie in der Woche so haben?
Das lohnt sich nicht, wäre auch müßig. Ich empfinde immer noch meine Arbeit als Beruf und deswegen steckt da auch viel Freude drin. Deswegen habe ich noch nie Stunden aufgeschrieben oder gezählt. Das muss nicht sein und das sollte auch nicht sein. Ich bin immer noch von Freude erfüllt und deswegen sind die langen Tage zwar da. Ich fange immer sehr früh an und höre sehr spät auf, aber ich habe es bis jetzt noch nicht als Belastung empfunden.
Viele Priester oder auch andere, die in der Seelsorge arbeiten, berichten vor allem davon, dass viele Sitzungen und Termine am Abend großen Stress bereiten. Geht Ihnen das auch so?
Das ist richtig. Ich habe eigentlich keinen freien Abend, weil natürlich durch die Zusammenlegung vieler Gemeinden zu einer Großpfarrei sich natürlich auch die Sitzungen potenzieren. Und somit habe ich 3 Gemeinderäte, einen Pfarrgemeinderat, einen Kirchenvorstand, viele Ausschusssitzungen. Wir sind in Entwicklungsprozessen, die viele zusätzliche Sitzungen mit sich bringen, aber ich versuche auch, eine gewisse Sitzungskultur als Seelsorge zu betrachten, weil da ja auch viele Ehrenamtliche mit mir sitzen, die schon einen langen Arbeitstag hinter sich haben und dort in ihrer Freizeit sind und somit müssen da auch gewisse Formen der Wertschätzung da sein für dieses ehrenamtliche Engagement. Deswegen ist auch ein Teil von Sitzung eine geistliche Aufgabe und auch Seelsorge.
Und dann, wenn Sie das für sich so umwidmen, dann kann man das leichter ertragen?
Dann kann man es leichter ertragen, weil es, glaube ich, auch falsch wäre, Sitzungen nur als Belastung zu sehen, weil da natürlich auch Menschen sind, die sich engagieren. Und da würde ich ja auch dieses Engagement als Belastung betrachten.
Trotzdem ist natürlich die Frage für Sie ganz persönlich, wie Sie dann zur Ruhe kommen können.
Das hat viel mit Selbstdisziplin zu tun. Ich muss versuchen, mir einmal im Monat einen Wüstentag zu nehmen. Der freie Tag in der Woche, das funktioniert meistens nicht, aber ich versuche, mir persönliche Auszeiten zu nehmen in der Stille, gerade morgens, um in den Tag zu kommen. Aber es ist natürlich richtig, die eigene Freizeit ist sehr gering.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie machen das Ganze trotzdem mit Freude. Es ist Ihre Berufung. Wenn man das alles hört, viel Arbeit, kaum freie Zeit für sich selber. Haben Sie sich das damals so vorgestellt, als Sie ins Priesterseminar gegangen sind?
Nicht ganz. Ich hätte mir natürlich nicht vorgestellt, dass ich schon mit 38 Propst und Großpfarrer bin und für 6 Kirchorte und 3 Gemeinden zuständig bin. Das habe ich mir, obwohl ich noch nicht so lange aus dem Priesterseminar raus bin, nicht so konkret vorgestellt. Aber ich versuche irgendwie im Jetzt zu Hause zu sein und deswegen nehme ich die Realitäten an und versuche, das Beste rauszumachen.
Sie haben vor kurzem mal bei einer Diskussion gesagt, ein abgewandeltes Fußballzitat, wichtig ist auf dem Platz, Sie können nur in einer Kirche Osternacht feiern. Jetzt haben Sie ja so viele Kirchorte. Ist das was, was einen als Priester dann auch manchmal belastet?
Das ist eine enorme Belastung, gerade weil noch nicht ganz definiert ist, was ist Pfarrei, was ist Gemeinde, gerade im Bistum Essen. Viele Gemeinden haben den Anspruch auf ihren Pastor. Ich bin Pastor zukünftig in 3 Gemeinden mit 6 Kirchorten. Ich kann nur an einem Ort leben und auch nur an einem Ort Gottesdienst feiern. Ich versuche das natürlich im Wechsel irgendwie hinzubekommen, aber dieses Bild, das ist unser Pastor, mit dem Bild kann ich natürlich zurzeit mein Leben nicht gestalten und das führt zu Spannung, das führt auch zu vielen Konflikten und das muss man schon aushalten lernen.
Das wäre meine Frage, wie reagieren eigentlich die Gläubigen darauf? Muss man da viel moderieren?
Sehr viel. Man muss viel moderieren, man muss einladen, man muss Veränderungsprozesse ins Wort bringen, aber Veränderungsprozesse haben viel mit Widerstand zu tun und auch den Umgang mit Widerstand muss man natürlich erlernen. Ich versuche immer noch abends gut einzuschlafen, trotz vieler Konflikte natürlich auch vieler Enttäuschungen. Da ich natürlich auch mit vielen Menschen zusammen bin, die erheblich älter sind als ich, die aus einer anderen kirchlichen Tradition kommen und die gerade jetzt mit den Umbruchszeiten nur bedingt umgehen können.
Und wann tut das am meisten weh eigentlich? Wann sind da die Punkte, wo Sie besonders viel erklären müssen?
Ja, im Bistum Essen sind wir in einem großen Pfarrei-Entwicklungsprozess mit vielen Einsparungen. Ich muss 50% meines Haushalts einsparen. Das hat natürlich mit Kirchenschließungen zu tun. Das hat dann damit auch zu tun in der Konsequenz, dass ich Menschen, ich nicht persönlich, aber qua Amt, natürlich auch ein Stück kirchliche Heimat und ein Stück Biografie nehme. Das ist sehr schmerzlich und das sind große Trauerprozesse, die man nicht unterschätzen sollte.
Jetzt sind Sie aber ja auch nicht der, der sozusagen alles alleine kann. Sie haben sowohl Ihre Mitarbeiter in der Gemeinde, als auch, dass Sie Teil des Bistums sind. Wie fühlen Sie sich da eingebunden? Gibt es da einen regen Austausch mit dem Bistum? Vermissen Sie manchmal da auch heute Unterstützung oder wie muss ich mir das vorstellen?
Wir haben, glaube ich, einen guten Austausch sowohl mit der Bistumsleitung als auch in unseren Pastoralteams. Ich kann eigentlich nur existieren durch ein funktionierendes und auch ein sehr geistig aufgestelltes Pastoralteam. Wir ziehen alle an einem Strang. Diese Unterstützung habe ich. Und ich muss auch sagen, dass die Kommunikation mit der Bistumsleitung bei uns sehr offen und ehrlich ist. Es gibt Unterstützungsstrukturen. Aber da ist wirklich entscheidend auf dem Platz vor Ort, muss ich natürlich die Entscheidungen tragen. Und da habe ich zum Glück Menschen, die mit mir unterwegs sind, die mich unterstützen. Ohne ein Team und ohne Ehrenamtliche wird das so nicht gehen.
Und darauf wird man auch gut vorbereitet im Priesterseminar auf diese Situation?
Das ist natürlich ein sehr altes Thema, ist wirklich die Form, die wir zurzeit in der Priesterausbildung haben, die angemessene für die Herausforderungen, die die Zeit gerade mit sich bringt. Ich hatte eine gute Ausbildung, gute Regenten, war sehr glücklich im Priesterseminar, aber das, was ich letztendlich zum alltäglichen Leben brauche, um auch hier eine Großpfarrei zu führen, habe ich letztendlich nicht im Priesterseminar gelernt, sondern das hat sich im Gehen als Priester ergeben. Da habe ich mir viel bei anderen Priestern angeschaut, habe von Pfarrern gelernt und da ist wirklich entscheidend auf dem Platz. Das Priesterseminar gibt eine Grundausbildung, aber entscheidend sind, glaube ich, die Erfahrungen am Ort.
Dann lassen Sie uns zum Schluss noch ganz kurz in die Zukunft schauen. Welche Erwartungen haben Sie denn an die kurz- und mittelfristige Zukunft? Sehen Sie vielleicht auch Chancen in diesen Zusammenlegungsprozessen und in dem, was jetzt für Sie so ein großer Stress ist?
Wir versuchen ernsthaft und auch ehrlich auch diesen Entwicklungsprozess, wo es ja in erster Linie um Einsprachen geht, als geistigen und auch als pastoralen Prozess zu sehen. Ich merke schon an vielen Stellen, dass es auch geistige Aufbrüche gibt, dass sich christliche Gemeinschaften gründen, dass man sich immer tiefer auch mit dem Bibelwort beschäftigt, dass man nochmal nachfragt, was zeichnet uns als Christinnen und Christen eigentlich aus? Wie sieht unsere Jüngerschaft aus? Wie sieht unser Umgang mit dem Wort Gottes aus? Also dem wird schon mehr Raum gegeben. Und da geht es um existenzielle Fragen, was macht uns auch noch attraktiv und warum haben Menschen auch zukünftig noch Lust, Evangelium zu leben und sich in Kirche zu engagieren. Und da sehe ich schon auch Aufbrüche, die mich auch optimistisch stimmen.
Und für Sie ganz persönlich, wo sehen Sie sich so in 10, 20 Jahren? Haben Sie dann auch noch die große Lust am Evangelium?
Ich habe die große Lust. Ich weiß persönlich noch niemals, wo ich in 5 Jahren bin. Damit muss man sich arrangieren, sehr kurzlebig. Ich bin jetzt glücklich da, wo ich bin und versuche da auch Evangelium zu leben und andere Menschen einzuladen, das mit mir zu leben. Wie das zukünftig sein wird, ich weiß nur, dass es anders sein wird.
Aber Sie hatten noch nie den Gedanken, wie Ihr Mitbruder Thomas Frings aus Münster, der etwas überspitzt gesagt entnervt, aufgegeben hat?
Nein, in dieser Phase bin ich noch lange nicht. Ich sehe auch die Problemanzeigen, die auch Pastor Frings in seinem Buch aufgezeigt hat, aber ich sehe immer noch mehr freudige Momente. Und ich habe immer noch Lust und ich glaube, es lohnt sich auch immer noch als Pfarrer tätig zu sein.
Christoph Wichmann, der Propst von Oberhausen, heute im Domradio Thema, in der wir über den Priesterberuf und auch über die Zukunft des Priesterberufs gesprochen haben und sprechen. Danke Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre offenen Worte über Ihren Alltag. Die Herausforderungen sind groß, der Stress immens, die Aufgaben verändern sich. Viele Priester sind mit Dingen konfrontiert, die sie im Vorfeld nicht so erwartet hatten. Wir haben schon über den Alltag gesprochen in dieser Sendung. Immer häufiger werden inzwischen Seminare angeboten, bei denen Priester richtig lernen können, richtig zu führen. Diese Seminare tragen dann meist Titel wie Führungsentwicklung für Leiter von Seelsorgeeinheiten. Geleitet werden diese Seminare zum Beispiel von Andreas Ammann, der Soziologe und Organisationsberater, sagte über die Themen seiner Seminare hier im Domradio.
Im weiteren Sinne geht es ja um drei Dinge. Es geht irgendwie darum zu sagen, ich brauche Handwerkszeug. Ich muss wissen, wie ich mit Zielen führe, wie ich Strategien entwickle, wie ich also pastorale Konzepte entwickle und umsetze. Dann brauche ich irgendwie auch ein gutes Bild davon, wie ich Situationen wahrnehme, also wie ich überhaupt die Komplexität, in der ich so als Leiter eines großen Pfarrverbands mich wiederfinde, überhaupt wahrnehme. Also wer hat da welchen Einfluss und wie muss man den behandeln und den behandeln? Und das Dritte, es geht ganz viel auch um die Haltung. Also die Haltung zu sagen, dieses Bild von früher, dass der Pfarrer einfach sagt, was getan wird und die Räte sind dann nur zum Umsetzen dieser Ideen da, das hat sich auch sehr verändert. Also die brauchen eine viel kooperativere, viel kollegialere Haltung und auch Werte, um das zu gestalten.
Der Soziologe und Organisationsberater Andreas Ammann über Fortbildungen und Schulungen für Priester, einen anderen Lösungsansatz oder vielleicht auch einen ganz ähnlichen, wie man Priester besser im Alltag unterstützen und begleiten kann. Das hören wir jetzt gleich hier im Domradio-Thema.
Domradio. Das Thema.
Berufung in der Sackgasse. Wie geht es weiter mit den Priestern? Ist der Beruf am Ende? Wir haben schon gehört, dass vor allem die Sitzungen und die administrativen Dinge die Priester belasten heutzutage. Im Erzbistum Köln gibt es ein Pilotprojekt, bei dem Laien, also nicht geweihte Frauen und Männer, in der Gemeindeleitung mitarbeiten und als Verwaltungsleiter viel Arbeit abnehmen können. Eine der allerersten, die sich in diese Aufgabe getraut haben, ist Jutta Ollig. Sie arbeitet in der Kölner Gemeinde St. Severin. Schön, dass Sie hier sind heute.
Hallo.
Verstehen Sie sich und Ihren Beruf als Entlastung?
Ja, komplett. Also sehr sogar. Und es ist eine Freude, auch das zu tun, einfach den leitenden Pfarrer entlasten zu können und wieder Raum für pastorale Dinge und Seelsorge zu schaffen.
Aber Entlastung zu sein, fühlt man sich da nicht auch ein bisschen zurückgesetzt, so in seiner eigenen Wahrnehmung des Berufs, nur Entlastung zu sein?
Nein, nee, überhaupt nicht. Nein, finde ich gar nicht. Also im Gegenteil, also man ist ja Ermöglicher und nicht Entlaster.
Also im gewissen Sinne auch Dienstleister.
Ja, genau.
Welche
ja.
Aufgaben sind es denn, die Sie so da im Alltag zu bewältigen haben?
In erster Linie würde ich sagen, es ist sehr viel im Bereich Personal. Personalführung und Betreuung der Personal, also der ganzen Mitarbeiter, die da sind. Und Strukturen schaffen, die bisher so nicht da waren. Das ist auf jeden Fall das, was ich zu Beginn meiner Tätigkeit sehr viel gemacht habe. Strukturen schaffen, die dann wirklich auch alle Mitarbeiter entlasten. Den leitenden Pfarrer, aber eben auch den normalen Arbeitsalltag in der Gemeinde.
Das heißt, Sie haben auch richtig eine Organisations- und Verfügungsgewalt tatsächlich über die Mitarbeiter, dass Sie quasi so eine Art Dienstvorgesetzte sind?
Ich bin Dienstvorgesetzte, ja. Die Dienstvorgesetztenschaft ist vom leitenden Pfarrer übergegangen auf mich, ja.
Und wie muss ich mir dann das Verhältnis zwischen Ihnen und dem Pfarrer vorstellen? Ist er sozusagen nochmal Ihr Vorgesetzter? Kann er sozusagen Ihre Entscheidung zurücknehmen oder?
Das sollte er nicht tun.
Das sollte er nicht tun, aber er könnte?
Rein theoretisch könnte er das, aber es ist natürlich so, also grundsätzlich ist es so, dass er mein Vorgesetzter ist, ja, das ist natürlich so. Und alles, wenn ich jetzt Punkte habe, wo ich denke, das könnte ihm nicht gefallen oder wo wir Gesprächsbedarf haben, bespreche ich das im Vorfeld mit ihm. Also nachträglich Entscheidungen wieder rückgängig machen, würde ich für sehr unglücklich halten. Von daher machen wir das im Vorfeld in trockene Tücher und setzen dann um.
Das heißt, es ist auch wie mit so vielen anderen Dingen im Leben, Kommunikation und Dialog ist das Allerwichtigste.
Es ist eine ganz enge Zusammenarbeit. Ohne das geht es nicht. Also ich finde, Grundlage von allem ist ein sehr gut funktionierendes Verhältnis mit dem leitenden Pfarrer. Das basiert auf sehr viel Vertrauen zueinander. Das muss man aufbauen über die Zeit. Das ist nicht vom ersten Tag an da, das ist ganz klar. Und dann ist das ein Miteinander. Also man kann da nicht gegeneinander arbeiten oder aneinander vorbei. Das können Sie nur miteinander.
Wie erleben Sie dieses Miteinander? Also mal ganz praktisch gefragt, wie oft sitzen Sie denn zusammen, um was zu besprechen?
Ich habe direkt zu Beginn quasi ja, ich muss es fast schon sagen, eingefordert, einen wöchentlichen Joe Fix mit meinem leitenden Pfarrer. Der findet immer statt, aber wir sind fast täglich im Austausch über kleinere oder größere Dinge. Aber diesen festen Termin einmal in der Woche, der ist ganz, ganz wichtig, uns beiden auch, weil wir einfach diesen Austausch miteinander brauchen.
Jetzt haben Sie gesagt, es geht um Entlastung des Pfarrers. Mhm. Das sind ja vor allem viele Sitzungen, viele Termine auch abends. Inwieweit können Sie ihn da entlasten? Also nehmen Sie für ihn an Sitzungen auch teil, zum Beispiel im Kirchenvorstand oder so?
Im Kirchenvorstand ist er nach wie vor dabei. Mhm. Was ich mittlerweile alleine mache, meistens sind die Personalausschusssitzungen. Da ist es nicht mehr unbedingt vonnöten, dass er dabei ist. Wenn es seine Zeit zulässt, kommt er auch da dazu. Ansonsten ist es aber in dem Bereich so, dass ich das alleine mache mittlerweile.
Das heißt, Ihre Tätigkeit hat sich in den fast 5 Jahren, in die Sie das jetzt machen, auch weiterentwickelt. Das ist im Prinzip so ein Verhältnis, was Stück für Stück weiter
entwickelt. Ja, also ich beschreibe das immer so ein bisschen wie ein Geben und Nehmen. Also je mehr Vertrauen sich aufbaut, umso mehr ist natürlich auch dann immer mehr in meiner Kompetenz dazugekommen, was ich auch alleine entscheiden konnte und auch möglich war.
Und welche Rückmeldungen bekommen Sie auch von Ihrem leitenden Pfarrer? Sie haben gerade so herzhaft gelacht, als Sie sagten, das ist meine Aufgabe, ihn zu entlasten. Meldet er Ihnen das auch so zurück?
Ja, also wir waren vor kurzem noch auf einer offiziellen Veranstaltung und da hat er gesagt, also für ihn ist quasi das Arbeitsleben an St. Severin ohne mich nicht mehr möglich. Es hört sich jetzt etwas seltsam an, wenn ich das so selber erzähle, aber genau das, also ich zitiere ihn.
Klingt nach einem großen Kompliment.
Ja, ich, danke, finde ich auch.
Jetzt ist das ein Pilotprojekt. Sie sind seit einigen Jahren dabei. Im Bistum versucht man, diesen Weg zu gehen. Halten Sie das für den einzig möglichen Weg, in Zukunft noch Gemeinde lebendig zu halten?
Ob das der einzige ist, mag ich nicht zu beurteilen, aber es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein äußerst sinnvoller. Denn was ich mittlerweile alles an Verwaltungstätigkeiten übernommen habe und tagtäglich ausführe, ist für mich gar nicht vorstellbar, dass das ein leitender Pfarrer getan hat und auch tun sollte oder müsste. Denn es ist wirklich reine Verwaltung, die mich den ganzen Tag beschäftigt.
Dann hat er wieder mehr Zeit, sich um die Seelsorge, um die Gespräche, um seine Predigten, um die Treffen mit Messdienern oder Firmlingen zu kümmern.
Genau. Zum einen hat er mehr Zeit, zum anderen werden einfach auch Sachen mittlerweile getan, die vorher gar nicht möglich waren. Das muss man auch mal sehen. Es gibt bestimmte Dinge, die konnten nicht geleistet werden, weil keine Zeit dafür da war.
Ist es denn auch so, wir haben gerade schon über Rückmeldungen gesprochen, dass Ihr Pfarrer zurückmeldet, er hat jetzt auch mehr Zeit, oder ist die Zeit, die Sie ihm sozusagen schenken, schon durch andere Aufgaben wieder gefüllt?
So ist das, ja. Also eigentlich ist es eigentlich so, dass vorher es so viel war, dass es gar nicht mehr möglich war, es alles zu machen, und die Zeit, die frei geschaufelt wurde, auch direkt wieder belegt war, ja.
Also viel Freizeit gibt es nach wie vor nicht in der Gemeinde, wenn man arbeitet.
Meiner Meinung nach wie vor nicht, nein.
Jetzt begleiten Sie das als eine der Ersten schon seit mehreren Jahren. Mhm. Wenn Sie sich das so angucken, was würden Sie heute noch verbessern oder was würden Sie auch raten für die, die jetzt in diese Aufgabe reinwachsen?
Was ich mir manchmal wünsche, ist, dass wir etwas schneller entscheiden könnten, direkt vor Ort bei manchen Dingen. Da ist es doch schon so, dass wir oft lange Wege einhalten müssen und die Situationen bedingen es aber manchmal, dass man noch schnell entscheidet. Und das ist oft ein bisschen schwierig. Also das würde das Ganze noch vereinfachen und verschlanken und uns schneller reagieren lassen in gewissen Situationen.
Brauchen Sie auch noch mehr Austausch mit der Bistumsleitung?
Das läuft meiner Meinung nach ganz gut. Also wir haben regelmäßige Treffen. Auch es gibt ja mittlerweile mehrere Verwaltungsleitungen im Erzbistum. Wir treffen uns regelmäßig, tauschen uns aus und versuchen auch da immer wieder Impulse zu geben, um noch vielleicht mehr Veränderungen herbeiführen zu können.
Dann lassen Sie mich ganz zum Schluss fragen, ein Priester hat eine Berufung. Ist das für Sie auch eine Art Berufung, dieser Job?
Ich brenne dafür. Ich finde ihn toll, ja. Berufung, so weit würde ich vielleicht nicht gehen, aber ich finde, es ist schon ein ganz toller Job und man kann viel bewegen.
Ein offenes Statement heute. Jutta Ollig, die Verwaltungsleiterin der Kölner Gemeinde St. Severin. Schön, dass Sie da waren und uns von Ihrer Arbeit erzählt haben.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Wenn wir über die Zukunft des Priesterberufs reden, dann darf die Debatte um den Zölibat nicht fehlen. Wird der Priestermangel dadurch gelöst, dass der Zölibat gelockert wird? Ändert sich dadurch vielleicht auch das Priesterbild? Eine Diskussion, die heftig und intensiv geführt wird. Was der Stand dieser Diskussion ist, das besprechen wir jetzt noch einmal mit Jan-Henrik Stehns aus unserer Theologieredaktion. Jan-Henrik, was würde sich denn eigentlich ändern, wenn der Zölibat freigegeben würde?
Du hast es eigentlich schon gesagt, das Priesterbild generell. Also das Priesterbild würde sich auf jeden Fall sehr stark ändern, weil ich schon damit rechne, dass, wenn so etwas eben sich einstellen würde, dass dann sicherlich viele Priester auch heiraten. Also da gehe ich von aus. Und damit ist natürlich ein verheirateter Priester, den es ja auch in der Ostkirche durchaus gibt, mit Familie durchaus etwas anders, auch in seinem Ansehen in der Gemeinde, als jetzt eben ein unverheirateter, ich sage jetzt mal Einzelkämpfer. Das ist ja das Bild, was wir hier in der Westkirche vom Priester haben. Der Zölibat, der dazu da ist, um den Priester frei zu machen für seine ganz anderen Aufgaben, um ihn stärker noch an Christus zu binden und stärker noch, dass er ohne jegliche Rücksicht auf eben die eigenen Befindlichkeiten für seine Gemeinde, für die Gläubigen da ist und eben ganz intensiv aus der Feier der Eucharistie, der Spendung der Sakramente her lebt. Also das ist was völlig anderes, das ist tatsächlich so. Also ich rechne durchaus damit, dass also in einem solchen Fall sich das Priesterbild ganz stark noch einmal ändern würde.
Es gibt ja immer wieder neue Ideen, laute Rufe, es zumindest freizustellen, eine Art freiwilligen Zölibat einzuführen. Werden da eigentlich immer wieder die gleichen Argumente ausgetauscht und vorgebracht, oder gibt es da in letzter Zeit auch neue Ideen, neue Fakten, über die man spricht?
Naja, was bedeutet freiwilliger Zölibat? Bedeutet jetzt, wenn Priester eben heiraten dürfen, dass sie dann heiraten müssen oder nicht? Also insofern wäre der Zölibat dann ohnehin freiwillig. Man kann natürlich auch die Frage stellen, muss diese Entscheidung jetzt zum Beispiel vor der Priesterweihe getroffen werden? Das würde bedeuten, bin ich bei der Priesterweihe, selbst, unverheiratet bleibe ich auch unverheiratet? Oder, ne, oder
wie es zum Beispiel bei ständigen Diakonen.
Ganz genau, richtig. Ne? Also mit den anderen Worten, der Stand, mit dem ich in das Priesterdasein eintrete, der bleibt auch erhalten. Also das müsste man natürlich auch dann erklären, so etwas. Die Argumente, die jetzt zum Beispiel auch gegen den Zölibat vorgebracht werden, sind ja ganz unterschiedlicher. Das eine ist zum Beispiel die Frage der Einsamkeit. Da erinnere ich jetzt mal an das, was zum Beispiel die 11 Kölner Diözesanpriester geschrieben haben, dass sie das so im Alter vermehrt spüren, dass so ein Einzelkämpfer, von dem ich ja eben sprach, durchaus auch isoliert sein kann, je nachdem natürlich auch, was für ein soziales Gefüge er hat. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Komponente der Enthaltsamkeit. Es ist ja nun nicht so ganz so einfach, enthaltsam zu leben. Und wir wissen, es gibt Priester, die schaffen das nicht und müssen dann, wie soll man sagen, so eine Art doppelbödige Moral dann leben. Die einen fühlen sich dann vielleicht dann eher zum gleichen Geschlecht hingezogen, die anderen zum anderen Geschlecht. Und wer mit einer Frau dann heimlich ein Verhältnis hat oder so, das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Da ist es jetzt so, dass wir zum Beispiel aus der Dornvögelreihe kennen oder auch aus vielen anderen Filmen, dass einfach Priester natürlich dann eine geheime Beziehung führen müssen, wo dann gesagt wird, Mensch, lass sie da doch zu dem stehen, zu der Person, zu der sie sich bekennen. Und das allerdings bedeutet auf der anderen Seite auch wieder, wenn wir jetzt zum Beispiel den verheirateten Priester haben, können wir zwar dieses Problem, was jetzt gerade geschildert worden ist, zwar einerseits lösen, aber auf der anderen Seite eigentlich nur verlagern. Denn dann geht es wieder darum, der eine hat eine Frau, verliebt sich dann in eine andere, dann haben wir plötzlich dann Priester, wo die Ehen auseinandergehen. Also mit anderen Worten, wir haben dann ein anderes Problem tatsächlich. Wie gehen wir damit um? Ja, wir haben jetzt lange Zeit über wiederverheiratet Geschiedene gesprochen. Was ist denn, wenn plötzlich der Priester selbst auch so einer ist? Also mit anderen Worten, wir lösen dadurch keine Probleme endgültig auf. Wir verlagern sie dann tatsächlich woanders hin.
Es ist ja gefühlt eins der ganz großen Reizthemen der Kirchenpolitik, aber gilt das nur für Deutschland und Europa oder wird das eigentlich weltweit diskutiert?
Ich denke, das kommt immer darauf an, wie so ein Priester bestärkt wird in seinem Entschluss, so zu leben, wie es von der Kirche vorgesehen ist. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, aber es gibt ja auch Priester eben, die zwar zölibatär leben, aber dennoch nicht vereinsamen. Das ist ja immer die Frage, mit welchen Leuten umgebe ich mich? Ja, also sprich, bin ich ein geselliger Typ, der meinetwegen fast jeden Abend bei einer anderen Person oder bei einer anderen Familie innerhalb der Pfarrei eingeladen ist und demnach sowieso Geselligkeit hat? Es gibt Priester, die wohnen in einer Kommune zusammen, also in einer Art Priester-WG, oder dann gibt es aber auch dann zum Beispiel wieder ganze geistliche Gemeinschaften, wo Priester miteinander zusammenleben und auch das Gebetsleben auch pflegen. Ich denke mal, da haben wir es so, dass also die Frage zum Beispiel der Einsamkeit nicht notwendigerweise damit zusammenhängen muss, ob man verheiratet ist oder nicht. Auch Eheleute können nebeneinander herleben. Allerdings denke ich schon, dass in unseren westlichen Ländern noch einmal verstärkt ist, weil ich denke, vieles bei uns auch im Hinblick auf das Individuum sehr stark ausgeprägt ist. Ja, die individuelle Lebensweise, es gibt kaum in so Gesellschaften wie in den westlichen so viele Singles, die alleine leben. Und insofern glaube ich schon, dass diese Problematik sich in unserem Kulturkreis wahrscheinlich stärker stellt als zum Beispiel im arabischen Raum, wo die Familie eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt und eigentlich das ja, die Gastfreundschaft, das Eingeladensein, das Miteinander eine größere Rolle spielt als zum Beispiel bei uns in der westlichen Gesellschaft.
Sprechen wir aber mal über den Stand der Debatte. Papst Franziskus wird ja als der Hoffnungsträger für viele Reformen angesehen. Tut sich denn da auf Mittel- oder Kurzfristsicht etwas bei der Frage des Zölibats?
Ja, beim Zölibat hat Franziskus ja durchaus schon mal durchblicken lassen, dass er um diese Problematik weiß. Ja, also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass er das völlig abblockt, aber er hat selbst auch gesagt, wir haben immer wichtigere Probleme, an die wir auch erstmal herangehen müssen. Das heißt, der Zölibat steht bei ihm nicht an erster Stelle. Ob da jetzt tatsächlich etwas Grundlegendes nochmal kommt oder ob, wie einige meinen, da einfach nur genug Druck gemacht werden muss, bis sich da was bewegt, das wage ich fast zu bezweifeln. Ich glaube, Franziskus weiß, dass der Zölibat jetzt nicht das grundlegende Problem unserer Kirche ist.
Es gibt noch einen zweiten Lösungsvorschlag, eine zweite Debatte, die Zulassung von Frauen zum Diakonat und zum Priestertum. Da ist Franziskus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber sehr klar in seiner Aussage.
Ja, zumindest was das Priestertum anbelangt, hat er ganz klar gesagt, die Tür sei verschlossen. Beim Frauendiakonat zeigt er sich zumindest insofern zugänglich, als er, dass er ja im vergangenen Jahr eine Kommission einberufen hat, die auf rein wissenschaftlicher Basis den Frauendiakonat in der Geschichte der frühen Kirche beleuchten soll.
Also historisch.
Historisch vor allem, ja, ganz genau. Und was daraus dann letztendlich wird, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass zum Beispiel Kardinal Kaspar ja eine Art Vorschlag gemacht hat vor einigen Jahren, ein Frauendiakonat einzurichten, der sich allerdings von dem männlichen Diakonat durchaus unterscheidet und eben auch nicht mit einer sakramentalen Weihe verbunden ist. Das ist den Protagonisten, die den Diakonat der Frau einfordern, zu wenig. Die wollen mehr. Ich rechne eher nicht damit, dass Franziskus tatsächlich eben so weit geht, dass er eben eine richtige Diakonweihe für Frauen einführt. Also ich denke mal schon, vielleicht eher so etwas, wie Kardinal Kaspar vorgeschlagen hat. Aber ich möchte da niemandem vorgreifen. Da warten wir erstmal ab, was da passiert. Der Ball liegt im Spielfeld von Franziskus und was die Kommission macht, hier wird auch keine Empfehlung ausgesprochen, sondern es wird einfach nur ein wissenschaftliches Ergebnis präsentiert. Und was daraus dann hervorgeht, da müssen wir abwarten, was der Heilige Geist damit macht.
Eins ist sicher, debattiert werden wird weiter.
Domradio. Das Thema
ist die Berufung in der Sackgasse. So heißt heute unsere Sendung im Domradio zur Zukunft des Priesterberufs. Einer, der vor einem Jahr Schlagzeilen machte in ganz Deutschland mit einem ganz ähnlichen Satz, ist Hartmut Niehus, der Regens des Münsteraner Priesterseminars, ist Sprecher für die Verantwortlichen in der Priesterausbildung. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
System am Ende, haben Sie gesagt, Berufung in der Sackgasse, haben wir heute gefragt. Das hat bei Ihnen bundesweites Echo ausgelöst. Sehen Sie das immer noch so?
Ja, ich muss einmal richtigstellen, ich habe nicht gesagt, das System an sich ist am Ende, sondern das System, in dem wir bisher gearbeitet hatten. Und das zeigt sich einfach daran, dass wir in ganz vielen Bistümern Umstellungen haben, was die pastorale Organisation angeht. Wie auch immer man das nennt, ob das jetzt Fusionen sind oder pastorale Räume, da zeigt sich ja, dass das pastorale System sozusagen, in dem wir gearbeitet haben, tatsächlich an ein Ende gekommen ist. Und das muss man natürlich auch sagen im Blick auf die Priesterausbildung. In den letzten Jahren haben immer wieder Bistümer die Ausbildung auch verändert, haben eigene Seminare aufgegeben und Seminaristen anderswo in die Ausbildung geschickt. Insofern gibt es da auch, wenn Sie so wollen, Veränderungen im System. An sich die Berufung ist natürlich nicht in der Sackgasse. Ich bin davon fest überzeugt, dass Christus auch heute junge Menschen ruft in seine Nachfolge, in seinen Dienst auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Ist denn in dem letzten Jahr seit Ihrem Interview jemand auf Sie zugekommen, vielleicht auch aus der obersten Ebene, wenn man das so sagen kann, von den Bischöfen und hat mit Ihnen darüber gesprochen?
Ja, es gab ein breites Echo, was mich sehr überrascht hat, sehr unterschiedlicher Art. Da hatte ich nicht mit gerechnet, denn ich habe eigentlich nur bezogen auf das Bistum Münster vor allen Dingen beschrieben, wie unsere Situation ist, beziehungsweise wie ich sie wahrnehme. Es gab ganz viel Bestätigung, einige Leute, die gesagt haben, ja gut, dass es mal einer ausspricht. Es gab allerdings auch den Punkt, dass jemand sagte, wie kann er das denn so sagen? Das schreckt doch dann vielleicht auch die, die noch Interesse haben, ab. Ich sehe das nicht so. Ich sehe das so, dass wir in einer ganz spannenden Zeit leben heutzutage, wo es sich lohnt, Priester zu werden. Denn das ist einfach eine große Herausforderung und was sehr Schönes für junge Leute, mitzugestalten dürfen und sich mit auf den Entdeckungsweg zu machen, zu gucken, wie wird die Kirche sich weiterentwickeln.
Ja. Das Problem dabei ist ja nur, dass es immer weniger Leute sind. Also in Osnabrück zum Beispiel gibt es dieses Jahr gar keine Priesterweihe.
Also mein Anliegen ist es nicht, jetzt über die Kirche zu sprechen, sondern mein Anliegen ist es zu schauen, wie können wir das Evangelium, die frohe Botschaft den Menschen immer weiter verkünden in unserer Welt. Das ist das Entscheidende. Und es kann sein, dass die bisherigen Rahmenbedingungen, die wir als Kirche so in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten aufgebaut hatten und zur Verfügung hatten, dass die vielleicht nicht mehr taugen. Aber dann werden wir andere finden. Und ich bin sicher, dass das Evangelium weiter lebendig bleiben wird.
Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, da muss man neue Wege finden. Gerade wenn ich an die sogenannten Kasualienfeiern denke, wie Taufen, Trauungen oder Beerdigungen, da treffen Sie als Priester ja häufig auch auf Menschen, die von Gott, Glauben und Kirche nicht mehr allzu viel wissen.
Ja, diese Begegnungen sind dann Chancen, um Menschen vielleicht nochmal neu zu erschließen, dass Gott tatsächlich in ihrem Leben ganz konkret handelt. Das ist unsere Aufgabe, den Menschen das heutzutage ja bewusst zu machen und als Erfahrung nahezubringen. Da, wo Menschen erfahren, dass Gott in ihrem Leben handelt, da werden sie spüren, wie bereichernd das fürs Leben ist. Und da werden sie sofort dann auch spüren, dass die Beziehung zu Gott, die ich erleben darf, jeden Tag, dass die wirklich tragfähig ist für mein Leben. Und das ist letztlich dann das, wo das Evangelium Jesu Christi für die Menschen konkret wird. Dafür brauchen wir Leute.
Dann sprechen wir aber über einen ganz grundsätzlichen neuen Zugang, der jetzt nicht nur die Priesterausbildung oder die Theologie in den Blick nimmt, sondern im Prinzip das Wirken der ganzen Kirche insgesamt.
Da, wo Menschen nicht mehr mit Gott in ihrem Leben rechnen, da rechnen sie auch nicht damit, dass Gott durch die Sakramente zum Beispiel in ihrem Leben handelt. Und meiner Ansicht nach braucht es da vielleicht eine neue Verkündigung, genau dieses Punktes, Gott ist wirklich präsent in meinem Leben, gegenwärtig. Und er möchte mit mir den Lebensweg gehen. Und ich kann das und darf das erfahren durch die Sakramente. Wenn das im Bewusstsein der Menschen stärker verankert ist, dann brauchen wir auch Menschen wiederum, die auf diese Art und Weise von Gott sprechen und den Menschen Gottes Gegenwart zusprechen. Und dann braucht es auch wieder Priester. Und wenn wir dann feststellen, es braucht Priester, dann bin ich sicher, dass auch junge Menschen feststellen, oh ja, ich werde da gebraucht und darum lasse ich mich dahin rufen.
Und dann werden die jungen Menschen zunächst ins Priesterseminar berufen. Und was es mit der Ausbildung auf sich hat, darüber sprechen wir jetzt gleich im Domradio. Sie hören das Thema im Domradio. Wir haben in dieser Sendung viel gehört, auch vom Alltag eines Priesters, vom Druck, dem er ausgesetzt ist, von den Aufgaben. Hartmut Nius ist weiter am Telefon, Regens des Priesterseminars in Münster. Verlangt man manchmal heute auch zu viel von den Priestern?
Die Sorge bei denen, die sich auf den Weg machen, ist natürlich da, dass das, was auf sie zukommt, eine Überforderung werden könnte. Ich glaube, dass die Bistümer da sehr große Verantwortung haben in der Gestaltung der Arbeit, dessen, was auf die Priester zukommt in den Vereinen, dass sie Rahmenbedingungen schaffen, in denen Priester als Mensch, als Seelsorger, als Christ tatsächlich leben können, gut leben können. Das ist ganz wichtig. Ich glaube aber auch, dass das tatsächlich geht. Bei uns im Bistum Münster gibt es zum Beispiel die Einrichtung, dass es einen Verwaltungsassistenten gibt, der dem Pfarrer bei der Leitung der Gemeinde zur Seite steht und ihn entlastet von den Verwaltungsaufgaben.
Haben wir hier in dieser Sendung heute auch schon von einem Fall aus Köln gehört. Die Frage ist aber, Sie sind ja für die Ausbildung der Priester zuständig. Wie reagieren Sie in der Ausbildung auf diese Herausforderung? Ändert sich da was?
Ja, uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Seminaristen auf die Wirklichkeit, die sie in den Gemeinden vorfinden werden, vorbereitet werden. Das bedeutet nicht, dass wir hier Pfarrer ausbilden, sondern wir bilden Priester aus. Das bedeutet, wir versuchen, unseren Priesterkandidaten eine feste Verwurzelung in der Christusbeziehung zu vermitteln, sie darin wachsen zu lassen, sie darin zu begleiten, dass sie darin wachsen können. Das ist das Entscheidende. Da, wo ich einen festen Stand habe, da kann ich flexibel mit dem, was mir begegnet, umgehen. Und genau das muss ich lernen und genau darauf ist das Priesterseminar angelegt.
Das heißt, ich verstehe das aber auch richtig, das ist weiter ein Weg vor allem des Inneren sich auf den Weg machens, ein ganz intensiver Weg, den die Seminaristen da gehen und wo sie auch intensiv begleitet werden. Und es ist nicht so, dass man jetzt hergeht und sagt, wir haben zu wenig Priester, dann setzen wir unsere Kriterien ein Stück weit runter und weihen sozusagen mehr, weil wir mehr brauchen.
Damit hätten wir nichts gewonnen. Wir brauchen ja Priester, die den Herausforderungen vor Ort auch gewachsen sind. Und da legen wir natürlich dieselben Maßstäbe an, die immer schon gegolten haben und die auch in der neuen Ratio Fundamentalis ausdrücklich hervorgehoben werden. Das ist an erster Stelle die menschliche Reife. Da achten wir schwerpunktmäßig in der Priesterausbildung darauf, dass Kandidaten, die zu uns kommen und die sich dann auf den Weg machen, eben in diesem Punkt gefördert werden, wachsen können und dann später als Priester wirklich menschlich gereift gut ihren Dienst tun können. Der zweite Punkt ist dann die geistliche Reife, das geistliche Leben. Auch da versuchen wir, die Kandidaten so zu begleiten, dass sie einen festen Stand bekommen und den Herausforderungen gut begegnen können.
Wo sehen Sie denn die Priesterausbildung in den nächsten 10 oder 20 Jahren? Wird sich da noch weiter grundlegend was verändern, vielleicht auch von denjenigen, die im Priesterseminar oder die ins Priesterseminar einziehen?
Die neue Ratio Fundamentalis ist ja die Rahmenordnung für die Priesterausbildung auf Weltebene. Und diese Rahmenordnung wird jetzt für Deutschland konkretisiert werden müssen, in eine Ratio Nationalis umgewandelt werden müssen. Dafür gibt es demnächst eine Kommission, die sich damit beschäftigt. Bei der Bischofskonferenz ist das natürlich angesiedelt. Da fließen dann die Erfahrungen aus den Priesterseminaren, aus den Ausbildungskontexten natürlich ein. In welche Richtung das im Konkreten geht, kann ich so noch nicht sagen. Was sicher ist, ist, wir haben sehr unterschiedliche Kandidaten, die zu uns kommen. Und wir stellen fest, wir brauchen sehr unterschiedliche Wege. Das heißt also, wir nehmen den Einzelnen in den Blick und überlegen mit ihm gemeinsam, was ist für ihn dran? Was braucht er an Ausbildungselementen mit Blick auf die verschiedenen Dimensionen der Priesterausbildung? Mit Blick auf die menschliche Reife, mit Blick auf das geistliche Leben, mit Blick auf die theologische Befähigung und genauso mit Blick auf die pastorale Befähigung.
Dann lassen Sie mich zum Schluss noch einmal ganz groß machen und fragen, glauben Sie, dass sich auch das Bild des Priesters in der Gesellschaft und in der Kirche grundlegend oder zumindest punktuell ändern wird?
Die Bischöfe haben vor einiger Zeit ein Papier veröffentlicht, gemeinsam Kirche sein. Ich glaube, dieses gemeinsam unterwegs sein als Volk Gottes und in diesem Volk Gottes als Priester für das Volk Gottes und mit dem Volk Gottes für die Welt da zu sein, das wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten unser Priesterbild bestimmen Und darauf müssen wir hinarbeiten.
Hartmut Nius, der Regens des Münsteraner Priesterseminars, bei uns im Domradio-Thema heute, wo wir über die Zukunft des Priesterberufs gesprochen haben. Ich danke Ihnen sehr für diese offenen Worte zum Ende dieser Sendung. Mein Name ist Matthias Friebe. Tschüss, machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.